So, guten Morgen, liebe Geschwister. Es geht heute im Johannesevangelium weiter. Heute kommen wir an einen Wendepunkt. In den ersten 11 Kapiteln beschreibt Johannes ja, wie Jesus in der Öffentlichkeit auftritt und wie er sich mit Vollmacht und mit Wundern und Zeichen als Messias zeigt. Und nun mit Kapitel 12 beginnt die Passionsgeschichte, die Geschichte von Jesu Leiden. Und darum passt es auch ganz gut in diese vorösterliche Zeit, dass wir genau diesen Text heute lesen. Bevor ich euch den Text vorlese, möchte ich noch auf zwei grundsätzliche Blickwinkel hinweisen. Die Begebenheit, von der wir heute lesen, wird als sinnliches Erlebnis auch beschrieben. Es geht nämlich um Geruch. Ich habe mir überlegt, ob ich am Anfang irgendwas mitbringe, was recht stinkt, aber ich habe jetzt dann doch darauf verzichtet. Obwohl die Leidenszeit Jesu mit dieser Schilderung beginnt, obwohl diese Zeit in Jesu Tod am Kreuz gipfelt, steht hier nicht der Totengeruch im Vordergrund, sondern ein wunderbarer Wohlgeruch. Und es geht in dem Text auch nicht um komplizierte theologische Zusammenhänge, für die man jede Menge Verstand braucht, um die zu verstehen, sondern es geht auch um Gefühle und um deren Ausdruck. Keine kühle Rationalität, sondern gelebte Emotion, gelebte Haltung. Vielleicht müssen wir Männer heute besonders die Ohren spitzen. Und um den einleitenden Rahmen noch abzuschließen, möchte ich noch William MacDonald aus seinem Kommentar zum Neuen Testament zu dem heutigen Text zitieren. Die wenigsten von euch haben wahrscheinlich schon mal Diamanten eingekauft. Aber trotzdem möchte ich euch die Frage stellen, auf welchem Untergrund präsentiert denn der Juwelier seine Diamanten, wenn er sie verkaufen will? Genau, auf schwarzem Samt. William MacDonald schreibt dazu, wie ein Juwelier seine Diamanten auf schwarzem Samt präsentiert, so platziert der Heilige Geist und sein menschlicher Schreiber den Glanz der Liebe einer Frau zu unserem Herrn zwischen den dunklen Machenschaften der religiösen Hierarchie und dem Verrat des Judas. Ja, ich lese aus Johannes 12 die ersten 11 Verse. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Genau. Also ich habe gemerkt, ich habe den Bibeltext heute nicht zum Herzeigen. Also es gibt noch die Möglichkeit, sich eine Bibel von hinten zu holen oder seine eigene dabei zu haben, ist natürlich am besten. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass du dass uns das überliefert ist von dieser Begebenheit und wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, unseren wachen Verstand schenkst, dass wir ja, das erfassen können, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest. Und möchte ich bitten, dass du mir die rechten Worte schenkst. Amen. Neben dem Johannes schildern auch Matthäus und Markus diese Begebenheit in ihren Evangelien mit leicht unterschiedlichen Betonungen. Aber diese Unterschiedlichkeiten sollen uns nicht verwirren. Im Markus-Evangelium wird zum Beispiel der Name von Maria gar nicht erwähnt. Es heißt dort lediglich eine Frau. Aber es ist verständlich, weil der Markus, dem geht es in seinem Evangelium nicht um Namen, sondern um Taten. Also er will hauptsächlich Taten schildern. Ich werde also zwischendrin immer wieder auch auf Versen aus den Berichten von Matthäus und Markus Bezug nehmen. Der Johannes, der gibt genau an, wo und wann sich die geschilderte Begebenheit ereignet hat, nämlich in Bethanien. Übersetzt heißt es in etwa Haus des Elends oder Armenhaus. Es liegt ungefähr 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem, also ganz nah an dem Zentrum, wo die Menschen waren, die Jesus eigentlich töten wollten. Es war aber auch der Ort, wo sich der Herr Jesus wohlgefühlt hat, wo er zur Ruhe kommen konnte, wo er unter Freunden sein konnte. Die Geschwister Lazarus, Maria und Martha wohnten dort. Und genau bei Markus, also im Markus-Evangelium und Matthäus-Evangelium, da erfahren wir, dass die Salbung nicht im Haus von Lazarus war, sondern im Haus von Simon, dem Aussätzigen. Also wahrscheinlich einem ehemaligen Aussätzigen. Vielleicht kommen bei euch jetzt so Gedanken vor, der Lukas, der hat doch auch von einer Salbung berichtet, aber der berichtet von einer anderen Begebenheit, diese fand in Galiläa im Haus, auch von einem Simon statt, aber Simon dem Pharisäer. Dort war es eine Prostituierte, die den Jesus gesalbt hat. Hier in Judäa ist es Maria, die Jesus salbt. Also der Lukas schildert eine andere Begebenheit. Wann geschah das alles? In Johannes 12,1 lesen wir, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien. In Matthäus und Markus lesen wir die Zeitangabe 2 Tage vor dem Passa. Vermutlich geschah die Salbung wirklich 2 Tage vor dem Passa, so wie wir es bei Matthäus und Markus lesen. Es kann nämlich sein, dass der Johannes die Verse 2 bis 8 eingeschoben hat. Die Schilderung von der Salbung, dass er das eingeschoben hat. Ich lese euch mal nochmal die Verse 1 vor, 9, 10 und 11 und die Passage mit der Salbung lasse ich mal raus. Und dann liest sich das so: 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Jetzt kommen da die anderen Verse. Vers 9. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er, Lazarus, dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Also ich denke, es schien mir jetzt am plausibelsten, dass es wirklich 2 Tage unmittelbar vor dem Passafest war. Der Titel der Predigt lautet Herausgefordert, denn es wird in diesem Text sehr deutlich, dass Menschen durch Jesus herausgefordert werden. Und nicht nur durch Jesus, sondern auch durch andere Menschen. Und Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Herausforderungen. Wer mit Jesus unterwegs ist, dessen Herz legt Jesus offen. Jesus zeigt, was in unseren Herzen drin ist. Liebe oder Hass, hingegebene Verehrung oder Geiz. Und wir werden uns jetzt nacheinander fünf Personen genauer anschauen, nämlich die fünf, die im Text namentlich erwähnt sind. Zunächst Martha, dann Maria etwas ausführlicher, Judas, Jesus und zuletzt kurz auch noch Lazarus. Wir kennen Martha bereits aus einer Schilderung in Lukas 10. Jesus war zu Gast in ihrem Haus und sie war emsig beschäftigt. Da heißt es in Lukas 10, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles, eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Es scheint so, dass Martha sich die Ermahnung von Jesus zu Herzen genommen hat, denn hier in Kapitel 12 wird sie nicht mehr gerügt. Es heißt nun ganz schlicht, sie diente. Sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente. Ohne ihren Dienst kein Gastmahl, ganz einfach. Ohne Stehkaffee nach dem Gottesdienst weniger Gemeinschaft. Ohne Putzdienst weniger Wohlfühlen. Ohne Begrüßungsdienst weniger Ankommen. Ohne Musik weniger feierlich, weniger Stütze. Ohne Technik weniger Verständlichkeit. So einfach ist es. Die Geschwister trafen sich in Traunreuth zum Gottesdienst und XY, hier kann man seinen Namen einsetzen, diente. Die Geschwister trafen sich in Traunreuth zum Gottesdienst und XY diente. Das hört sich doch gut an. Dein Dienst hier in der Gemeinde kann ein Wohlgeruch für Gott und für die Geschwister sein. Ein Geruch, der so gut ist wie der, der beim Gastmahl aus der Küche kam. Maria. Wir erleben Maria hier, wie sie ihre Wertschätzung Jesu gegenüber ausdrückt. Und vielleicht spürst du den Wunsch in dir, den Wunsch auch so wie Maria handeln zu können. Zumal Maria ein dickes Lob bekommt. Im Markus-Evangelium lesen wir am Ende des Berichts, Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Also wirklich ein dickes Lob. Tolle Sache. Aber wie kam Maria dazu? Und wie kommen wir dahin? Diese Maria aus Bethanien wird uns dreimal in der Bibel vorgestellt und dreimal finden wir sie an demselben Ort, an einem bestimmten Ort. Ich sehe mir in der Zeitung ganz gern die Todesanzeigen an und oft sind auf den Todesanzeigen nicht Passbilder von den Verstorbenen zu sehen, sondern Fotos, die sie in ihrer gewohnten Umgebung oder an ihrem Lieblingsort zeigen. Also zum Beispiel in den Bergen oder der Verstorbene vor seinem Pferd oder der Verstorbene vor seinem Segelboot. Welchen Ort wird die Nachwelt mit dir verbinden? Wo hältst du dich am liebsten auf? Kannst du dir mal vorstellen, überlegen, welches Bild du für dich aussuchen würdest. Maria finden wir dreimal zu Füßen Jesu. Zunächst noch einmal Verse aus Lukas 10. Wir finden sie, da heißt es, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Zu Jesu Füßen sitzen und auf sein Wort hören bedeutet für uns Bibellesen, stille Zeit, gemeinsame Zeit mit Jesus haben. Und es fordert Zeit und Disziplin. Ich kämpfe damit täglich. Und der Mangel an Zeit zu Jesu Füßen ist oft Ursache für meine geistliche Magersucht. Rumwirbeln wie Martha ist oft einfacher, als still dasitzen und zuzuhören oder zu lesen. Das zweite Mal finden wir Maria wieder zu Jesu Füßen, nämlich bei der Auferweckung ihres Bruders. Da heißt es in Johannes 11, als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria geht also wieder auf die Knie vor Jesus und indem sie ihn als Herrn anspricht, erkennt sie seine Autorität an. Ich stelle mich unter deine Herrschaft, Herr Jesus. Du sollst mein Herr sein. Was könnte aus deinem Leben, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn Jesus uneingeschränkt Herr in deinem Leben sein dürfte? Wir erleben Maria hier, wie sie in all ihrer Not und Verzweiflung die Nähe Jesu sucht, um ihn ihr Herz auszuschütten. Sie bringt ihre Gedanken und ihre Gefühle zu Jesus, ungefiltert und direkt. Und Jesus hält es aus. Wie oft ertappe ich mich, dass ich im Alltag eine Aufgabe nach der anderen erledige, aber meine Seele dabei nicht wirklich zu Wort kommt. Ich erledige Dinge so nacheinander, ohne mich zu fragen, Thomas, wie geht's dir eigentlich damit? Ohne meine Freude oder meine Not dabei, Jesus mitzuteilen. Maria macht es uns anders vor. Also das Hören haben wir schon gehabt, im Gespräch mit Jesus. Und jetzt kommen wir zur dritten Stelle, an der wir Maria erleben, nämlich jetzt hier im Text, den ich euch vorgelesen habe, in Johannes 12. Die Jünger und alle Einwohner von Bethanien, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen, sind nun im Haus vom Simon versammelt und machen Jesus ein Gastmahl. Simon stellt sein Haus zur Verfügung, Martha kocht und dient und sie liegen da alle da auf ihren Kissen und kauen genüsslich an ihrer Lammkeule und da sorgt Maria für eine Unterbrechung. Für den einen oder anderen vielleicht unpassend, oder peinlich. Und auch hier finden wir wieder Maria zu Jesu Füßen. Und diesmal zerbricht sie zu Jesu Füßen eine Alabasterflasche und salbt ihn mit dem kostbaren Salböl. Alabaster ist so ein marmorähnlicher Gips, ein bisschen durchscheinen und der zerbricht leicht. Judas schätzt den Wert des Salböls auf 300 Denare. Es war damals so ungefähr ein Jahresverdienst von einem Arbeiter. Stell dir vor, dein Jahresverdienst fließt auf die Füße von jemandem. Dass in den Berichten von Matthäus und Markus Maria das Haupt von Jesus salbt, Johannes jedoch von den Füßen spricht, auch das soll uns nicht verwirren. Wenn damals jemand gesalbt wurde, dann wurde sein Haupt gesalbt. Also der Kopf war normalerweise das Entscheidende und das Selbstverständliche. Weil Johannes die anderen Evangelisten ergänzen will, berichtet er nur von der Salbung der Füße. Der Kopf sowieso, ist klar. Aber Johannes erwähnt es nicht extra. Wofür hatte Maria so eine Flasche? Wahrscheinlich hat sie lange gespart, vielleicht für ihre Hochzeit oder es war die Altersvorsorge. Bemerkenswert, dass Maria dieses Öl nicht schon eingesetzt hat, als ihr Bruder gestorben ist, sondern jetzt, dass sie es jetzt für den Herrn Jesus verwendet. Wenn man heutzutage ein Parfüm kaufen, dann geht man dazu in die Kosmetikabteilung. Unser Begriff Kosmetik kommt vom griechischen Wort kosmeo und das bedeutet zieren oder schmücken oder in Ordnung bringen. Der Kosmos da draußen, der heißt Kosmos, weil dort alles in einer gewissen Ordnung zueinander steht. Die Planeten, die fliegen ja nicht einfach irgendwie wirr durcheinander und wahllos, sondern es ist alles geordnet. Darum heißt der Kosmos Kosmos. Und wenn ich in der Früh nach dem Aufstehen vor dem Spiegel stehe, dann bringe ich an meinem Kopf auch einiges in Ordnung. Und Maria bringt mit der Salbung von Jesus auch einige Dinge in die richtige Ordnung. Sie zeigt, wer Ehre verdient. Sie drückt aus, wen sie über alle Maßen liebt. Und sie schmückt Jesus mit dem Nardenöl. Normalerweise hat Kosmetik ja den Sinn, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, man will die Blicke und die Sinne anderer anziehen. Und vielleicht hat es in einem gewissen Rahmen auch seine Berechtigung. Aber hier benutzt Maria das Salböl, um ihn, Jesus, in den Mittelpunkt zu stellen, nicht sich selbst. Was Maria mit dem Salböl ausdrückt, das hat Johannes der Täufer mit Worten ausgedrückt. Und zwar so: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes der Täufer, der sagte das nicht nur, sondern er lebte es auch so. Ich finde, ein echt knackiger Satz, den man sich gut merken kann. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Die Salbung von Maria, auch eine prägnante Tat, die im Gedächtnis bleibt. Und während die Jünger jetzt mit der Lammkeule in der Hand vielleicht von Ministerposten träumen, hat Maria vielleicht schon erfasst, was mit Jesus passieren wird. Sie erkennt, es bleibt nicht mehr viel Zeit, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit, meine Anerkennung, meine Liebe ihm gegenüber auszudrücken. Ein paar Tage später, erfahren wir im Markus-Evangelium, kommen Frauen zum Grab von Jesus, um ihn zu salben, aber sie kommen zu spät. Jesus ist nicht mehr da. Zu spät. Also verschieb den Zeitpunkt deiner Hingabe an den Herrn nicht zu lange. Ich wiederhole es nochmal. Verschiebe den Zeitpunkt deiner Hingabe nicht zu lange. Ich denke, dass wir uns morgen Vormittag nicht alle beim Müllermarkt in der Parfümerie treffen werden, denn wir können unseren Herrn nicht mehr salben, nicht mehr mit Parfüm ehren, weil er ist ja nicht mehr da, er ist im Himmel. Es ist anzunehmen, dass sich Maria schon gedanklich ziemlich angestrengt hat, wie sie ihren Herrn ehren kann, dass sie sich Gedanken gemacht hat, wie sie ihre Liebe ausdrücken kann. Es gibt ja verschiedene Sprachen der Liebe, sagt man ja auch, wie man Liebe zeigen kann. Ich würde euch jetzt bitten, für einen Augenblick mal die Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wie ihr den Herrn ehren könntet. Wie ihr eure Liebe ihm gegenüber ausdrücken könnt. Ganz einfach, ganz direkt. Danke. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Und jetzt schaut mal bitte nach rechts kurz und nach links, so, und vielleicht auch nach hinten, wem es möglich ist, wenn er so gelenkig ist. Gut, danke. Und jetzt schließt wieder die Augen und speichert diese Bilder ab. Matthäus 25 steht, Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gut, dürft die Augen wieder aufmachen. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie du Jesus auch dienen und ehren kannst. Maria zeigt Jesus, was er ihr wert ist. An dem, was du aufgibst, was du in deinem Leben zerbrichst, kann jeder sehen, was dir etwas wert ist. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Auch ihre Haare setzt Maria ein. Die Haare, Ehre und Schmuck der Frau damals. Auch ihre Haare setzt Maria nicht ein, um sich zu präsentieren, sondern ihn. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Narbensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Jüdische Frauen trugen die Haare in der Öffentlichkeit nicht offen. Als Maria ihre Haare offen herunterfallen lässt und Jesus die Füße damit trocknet, erniedrigt sie sich selbst und legt Jesus ihre Ehre zu Füßen. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Welchen Duft verbreitest du? Ein Duft von Unruhe, ein Duft von Hektik, von Neid. In Epheser 5 lesen wir: Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Paulus schreibt an die Philippa: Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Eure Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Kommen wir zum Judas. Wenn Maria in diesem Kontext für Liebe oder Anbetung steht, dann steht Judas für Heuchelei und Geiz. Hoppala. Genau. Wer mit Jesus eng unterwegs ist, dessen Herz legt er frei, er zeigt, was darin ist. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und es den Armen gegeben? Wundere dich nicht, immer wenn du in entschiedener Hingabe lebst, wird es andere herausfordern. In echter Nachfolge wirst du entweder ein Vorbild sein für andere, das andere herausfordert, oder du bist eine Provokation, die herausfordert. Wenn du geistliche Ansprüche an deinen Lebenswandel hast und danach lebst, dann wird es andere Menschen unter Druck setzen. Und sie werden versuchen, sich und ihren Lebenswandel zu rechtfertigen. Und sie werden versuchen, dich in ein schlechtes Bild zu rücken, dich in ein schlechtes Licht zu setzen, damit sie wieder gut dastehen. Kein Sex vor der Ehe, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Oder ein Jahr für Gott auf eine Bibelschule gehen, das ist doch Zeitverschwendung. Sollen die Jugendlichen doch lieber Geld verdienen, damit sie ihren Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen? Und solche Stimmen werden auch aus den eigenen Reihen kommen, auch von Geschwistern, möglicherweise. Bei Matthäus und Markus lesen wir, dass nicht nur Judas den Unmut über Marias Einsatz äußerte, sondern auch die Jünger. Maria ehrt ohne Maß das Beste für ihn. Sie berechnet ihre Gabe nicht. Andere beginnen zu rechnen. Das hätte man doch sinnvoller anlegen können. Was für eine Verschwendung. Hier lauert eine echte Gefahr, Geschwister. Wir stehen in der Gefahr, den Dienst anderer an Gott und an Geschwistern zu bewerten. Das fällt eigentlich sehr leicht und passiert sehr schnell. Aber was ist mit mir? Was ist mit meinem Dienst? Erschreckend ist, dass sich Egoismus und Bosheit so fromm ausdrücken können. Den Armen geben, das muss doch richtig sein. Nächstenliebe, was gibt es denn Besseres? Aber an dieser Stelle ist das Heuchelei. Jesus widerspricht der Heuchelei der Schriftgelehrten vehement, denn Heuchelei verschleiert die Wahrheit und führt andere in die Irre. Die Jünger erkennen die Heuchelei des Judas nicht und lassen sich von ihm anstecken und werden auch unwillig. Und nochmal, Geschwister, Vorsicht! Jeder von uns steht in der Gefahr zu heucheln. Man muss dazu kein Judas sein. Jeder steht in der Gefahr, von sich besser und frommer zu reden, als er eigentlich ist. Oft brauche ich mir gar nicht bewusst mich für das Heucheln entscheiden. Meine alte Natur dringt einfach an die Oberfläche und will etwas gelten. Ich will Beachtung und Anerkennung. Und darum hat David im Psalm 139 auch gebetet, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Judas stellt Maria bloß. Wie kann man nur so viel Geld verschwenden? Es lohnt sich wirklich genau hinzuschauen in den Text, auch für unseren Alltag, dass wir uns bewusst werden, wie sowas funktioniert. Der Judas sagt es aus einer distanzierten Haltung. Ja, man hätte doch. Mann. Merkt ihr, der Judas, der hat nicht das Format zu sagen, ich hätte das den Armen gegeben, ja? Sondern es heißt Mann. Ganz unverbindlich und aus dem Hintergrund. Man hätte doch. Wie soll man sich gegen solche Vorwürfe schon wehren? Aber Maria braucht sie nicht zu wehren, denn Jesus greift ein. Er verteidigt sie. In der Bibel heißt es, da sprach Jesus, lass sie. Mit einer ähnlich kurzen Aussage wird Jesus seinen Jünger bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane auch schützen. Lasst sie. Und Gerhard Meyer, ein Bibelkommentator, der formuliert es sehr prägnant, der schreibt, lass sie, das Wort ist voll Ruhe. Es legt eine Mauer der Geborgenheit um die Geschützte und weist Judas und mit ihm den ganzen Zwölferkreis zurecht. Markus ergänzt noch in seinem Evangelium, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte. Was für ein Zeugnis. Sie hat getan, was sie konnte. Wie sieht Gottes Urteil über dich und mich aus? Was könnte Gott aus dir und mir machen? Wer mich ehrt, den will ich ehren, heißt es schon im ersten Buch Samuel. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was Maria getan hat, zu ihrem Gedenken. Verachtet von den Menschen, bestätigt von Gott. Jesus stellt sich so seinen Kindern. Da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und hier lesen wir, dass der Jesus der Tat von der Maria einen tieferen Sinn gibt. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Jetzt ist die Partystimmung endgültig vorbei. Da bleibt manchen wahrscheinlich der Bissen in der Kehle stecken. Jetzt redet Jesus wieder von seinem Tod. Dabei soll er doch als König in Jerusalem einziehen. Im Alten Testament lesen wir von Salbungen der Priester, der Könige und der Propheten. Gesalbt wird sogar das Heiligtum Gottes, können wir lesen, nachlesen. Manche Kommentatoren, die deuten die Salbung durch Maria also auch so: Maria will den angekündigten Messias zu seinem Herrschaftsantritt salben. Sein Königtum soll jetzt beginnen. Der Einzug in Jerusalem soll es offenbar machen. Jesus soll nicht ungesalbt in Jerusalem einziehen, sondern wie ein König. Wir erfahren jetzt nicht genau, ob das wirklich Marias Ansinnen war oder ob sie einfach sich von ihrer Liebe treiben hat lassen und Jesus gesalbt hat. Jesus selbst deutet die Salbung jedenfalls auf den Tag seines Begräbnisses hin. Er gibt der Tat von Maria eine tiefere Bedeutung, einen tieferen Sinn, an den sie vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Wir tun uns oft schwer mit dem Gehorsam, weil wir den Sinn unmittelbar verstehen wollen, was wir da tun sollen. Vertrauen wir doch darauf, Jesus einfach nachzufolgen, gehorsam zu sein, seinem Wort zu folgen, und er wird unser Handeln dann vollenden. Ein weiterer Punkt, den Jesus tut, ist, er enttäuscht, mit zwei T. Enttäuschen heißt Täuschungen beseitigen. Und genau das macht der Jesus hier. Er enttäuscht die Jünger, weil er korrigiert sie. Maria hat recht gehandelt. Und er enttäuscht sie, indem er sagt, es geht Richtung Kreuz. Vor dem Königreich steht der Tod. Und vor den Ministerämtern für die Jünger steht deren Zerstreuung. Wer schnellen Triumph erwartet, wird enttäuscht. Wer allerdings auf ihn als Erlöser vertraut, der wird niemals enttäuscht werden. Genau, jetzt kommen wir noch kurz zum Lazarus. Er wird in diesem Abschnitt auch namentlich erwähnt. Beim Betrachten der Ereignisse sehen wir Menschen, die etwas Bestimmtes verkörpern und dadurch für uns zu Vorbildern werden können. Martha verkörpert die Arbeit oder den Dienst. Und Maria verkörpert Anbetung, Lazarus das Zeugnis. Lazarus tritt hier nicht auf als einer, der Zeugnis gibt, sondern der Zeugnis ist. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Also die Leute strömen nach Bethanien, weil sie den Mann sehen wollen, der von den Toten auferweckt worden war. Ich denke, wenn das bei uns heutzutage wäre, das wäre schon interessant. Wir finden in der Bibel keine Worte von Lazarus niedergeschrieben, also die er selber gesprochen hat. Aber das Wunder der Auferstehung hat sein Leben geprägt. Und dieses Leben war ein wirksames Zeugnis für Jesus. Wenn ihr nun, liebe Geschwister in Traunreuth, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was da oben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, schreibt der Paulus an die Kolosser. Wenn ihr Jesus euer Leben anvertraut habt, dann seid auch ihr von Neuem geboren. Dann seid ihr kleine Lazarusse, gestorben und auferweckt in Christus Jesus. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Die Tatsache, dass Lazarus ein wandelndes Wunder war, brachte ihn in Gefahr. Die jüdische Führung wollte seinen Tod genauso wie den Tod von Jesus. Sie wollten Lazarus wieder im Grab sehen, weil er die Menschen zum Glauben an Jesus Christus geführt hat. Und wenn man Beweise nicht gelten lassen kann, dann muss man die Beweise loswerden. Ist heute immer noch so. Ich komme zum Schluss. Und wenn du bis jetzt keine Anwendung für dein Leben aus diesem Text gefunden hast, dann fasse ich die Sache nochmal zusammen. Mit der Frage, was sollen wir tun? Eine gute Frage, die sich schon viele gestellt haben, zum Beispiel auch der Josaphat und das Volk Juda, als sie von den Moabitern und Ammonitern bedroht wurden. In 2. Chronik 20 sprechen sie: In uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also sie haben sich in ihrer Not für Gott, den Herrn, entschieden und ihn dadurch geehrt. Geehrt, weil sie ihm ihr Vertrauen geschenkt haben. Im Johannesevangelium sind wir letzten Sonntag auch Menschen begegnet, die diese Frage, was sollen wir tun, gestellt haben. Das haben wir letzten Sonntag gehört von Michi. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Sie haben sich die Frage selbst beantwortet, aber leider anders. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Jesus muss sterben, lieber einer als das ganze Volk. Genau, und jetzt bist natürlich auch du herausgefordert, dir die Frage zu stellen, was soll ich tun? Eine Antwort zu finden, zu reagieren, zu handeln. Lass dich herausfordern. Wir sollen uns prüfen und fragen, ob wir unseren Herrn Freude machen mit unserem Dienst, mit unserer Anbetung. Ja, wir haben gehört, die Anbetung kam nicht einfach so aus dem Nichts, sondern die Maria saß zu Jesu Füßen und hat ihm zugehört. Sie war im Gespräch mit ihm, hat ihre Not ihm mitgeteilt und ihre Freude. Und sie hat ihr Äußerstes gegeben. Sie hat ihn angebetet, geehrt und dadurch auch gedient. Und wir haben vom Lazarus gehört, dass er ein Zeuge ist. Diese drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus, gehören irgendwie zusammen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir nachdenken, ob wir diese drei Geschwister auch in uns finden, in meinem und deinem Leben. Sollten uns nicht zu schnell über den Judas entrüsten, es sind kleine Schritte, die uns zum Heuchler machen können. Die beste Prophylaxe ist, zu Jesu Füßen sitzen und hören, mit ihm reden und ihn anzubeten in Worten und Taten. Maria gibt alles zur rechten Zeit, rechtzeitig. Es gibt ein zu spät. Die Menschen, die du noch salben kannst, sitzen neben dir. Wenn sich um dich herum jemand auf einem Leidensweg befindet, dann lass ihn deine Liebe spüren. Sei kreativ und finde Wege dafür. Was hast du in deinem Leben für Jesus schon zerbrochen oder aufgegeben? Wenn du in deinem Leben Wünsche um Jesu Willen abhakst, wenn du etwas für ihn aufgibst, etwas opferst für ihn, dann wirst du einen Duft verbreiten. Einen Duft, der Gott wohlgefällig ist, aber der für andere auch eine Herausforderung oder eine Provokation ist. Aber sei nicht beunruhigt, Jesus wird die ehren, die ihn ehren. Amen.